Also, Why We Fight Each Other war der Titel, unter dem ich mich entschieden habe, hier zu sprechen. Und es soll um die Thesen über die Streitkultur der Netzszene und der Gesellschaft gehen. Also man sieht, ich habe da ein bisschen untertrieben. Es geht nicht nur um uns, es geht natürlich um die ganze Gesellschaft, aber dazu kommen wir gleich. Mein Name ist MS Pro, ich heiße eigentlich Michael Seemann, mein Twitter-Nick und mein App.net-Nick und viele andere sind @MSPro und MSPro mit 0.de ist mein Blog und mein anderes Blog ist ctrlverlust.net. Außerdem betreibe ich aus Forschungszwecken ein eigenes Drama-Ökosystem namens Wir müssen reden. Und das kennt vielleicht der eine oder andere. Jedenfalls habe ich jetzt hier so einen folgenden Aufbau mir gedacht. Ich möchte ein bisschen natürlich über die Ausgangsthese sprechen, die Spaltung der Netzszene, die wir vielleicht 2012 vor allem erlebt haben. Und dann wollte ich 5 Thesen dazu bringen, woran das liegt. Und als letztes wollte ich dann tatsächlich auch ein bisschen konstruktiv werden und Problemlösungsstrategien anbieten. Es soll um die Netzszene gehen, darum ist immer klar gesagt, worum es hier nicht gehen soll. Um Trolle, Maskulinisten, Stalker, Nazis, sonstige Menschen, Feinde und Nervensägen. Die spielen eher nur so am Rand eine Rolle. Sondern es geht natürlich um die Netzgemeinde, das was Sascha Lobo nicht aufhört, unter Protestgeschrei die Netzgemeinde zu nennen. Und ich habe die Netzgemeinde 2009 ungefähr so erlebt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, ja. So sah die Netzgemeinde 2009 aus und so sah die Netzgemeinde 2012 aus. Ja, anstatt halt ACTA und irgendwelche Nestlé und Bundesregierungen zu shitstormen, haben wir uns gegenseitig geshitstormt. Und ich will so ein paar der verschiedenen Grabenkämpfe hier mal aufzählen, um das im Gedächtnis ein bisschen aufzufrischen. CCC versus Flauscheria, Piratinnen gegen Piratinnen, Antirassistinnen versus Femen, Hackerinnen versus Seabase, Querfeministinnen gegen Netzfeministinnen, DigiGuess versus Piratinnen, jeder gegen jeden. Diese Situation hatten wir und das war ungefähr auch die Zeit, also Ende 2012, als ich mir dieses Thema ausgedacht habe. Ich finde es ein bisschen ruhiger geworden, also aber ich kann mich auch irren, ich glaube Leitmedium wird mir gleich heftig widersprechen, aber ich finde es ist, auf jeden Fall war, finde ich, der Höhepunkt 2012. Und 2012 hat dann auch Günter Hack einen wunderschönen kleinen Text bei sich in Google Plus reingeschrieben, den ich hier mal ganz kurz zitieren möchte. 2012 hat die Netzgemeinde ihren Summer of Love hinter sich gebracht. Wir waren jung, wir waren viele, wir hatten Recht. Die Geschichte selbst war an unserer Seite und wir würden einfach so die korrupten Unterdrücker hinwegfegen. Nun spüren viele unter sich die Welle brechen. Die dünne weiße Linie erscheint. Und zieht damit eine Parallele zu dem Summer of Love 1968 beziehungsweise 69, wo er dann abrupt zu Ende war. Und die ersten Auflösungserscheinungen begannen. Ja, das scheint ja auch irgendwie so ein typisches Ding zu sein für vor allem so ja, linke Gegenkulturszenen, dass die solche Erscheinungen einfach ausbilden. Aber ich will da natürlich ein bisschen genauer fragen, woran das jetzt eigentlich liegt. Und da kommt man natürlich relativ schnell drauf, dass die Netzszene vor allem eine ganz wesentliche Gemeinsamkeit hat, also die Akteure haben eine ganz wesentliche Gemeinsamkeit, sie sind alle im Internet. Da kommt man natürlich relativ schnell auf die These, das Internet ist schuld. Wunderbar übrigens dargestellt durch eins der wahrscheinlich kanonischsten Bilder von XKCD, die es so im Netz gibt. Are you coming to bed? I can't. This is important. What someone is wrong on the Internet. Wir alle kennen das Gefühl und das ist natürlich auch naheliegend, dann das Medium dafür verantwortlich zu machen. Wir haben vor allem auch gerade bei den Piraten natürlich extrem viel Streit erlebt und Anatol Stefanovic hat das so schön versucht zu analysieren. Piraten, warum wir streiten, statt inhaltlich zu arbeiten. Wir haben Strukturen für das Streiten geschaffen, aber nicht fürs Arbeiten. Also unsere Tools, namentlich das Internet, begünstigen eine bestimmte Art von Kommunikation, eine bestimmte Art von Kommunikation nicht. Und es scheint nicht die konstruktive Art von Kommunikation zu sein, die das Internet befördert. Das ist so der Verdacht, der sich dort ausdrückt. Genauere These dazu hat Klaus Kusanowski aufgeschrieben. Die Piratenpartei ist der letzte Versuch, Macht nach bekanntem Muster zu organisieren und der erste Erfolg, der zeigt, dass dies nicht mehr geht. Und in dem Maße, wie alle bislang installierten Machtapparate ihre Ablehnung gegen das Internet aufheben und sich auf Chaoskommunikation des Netzes einlassen, müsste sich dort ein vergleichbarer Erosionsprozess zeigen. Und ich finde diesen Gedanken aus vielerlei Hinsicht interessant und vor allem interessant, weil er das Scheitern der Piraten an dem, sag ich mal, Parteisein, an der internen Organisation als ein prototypisches Scheitern versteht, dem eigentlich alle Machtapparate, die nach, sag ich mal, normalem Muster gestrickt sind, auch irgendwann scheitern werden. Die letzten werden die ersten sein, schreibt er auch. Und der Zerfall ist prototypisch. Was natürlich den Piraten, beziehungsweise, wenn wir das höher skalieren, natürlich der Netzszene, also uns, eine gewisse Avantgarde-Funktion einräumt. Und das finde ich interessant. Diesen Gedanken behalten wir uns mal im Hinterkopf. Also im Endeffekt ist das, das wäre jetzt die These auch von Klaus Kusanowski, ist das, was wir hier gerade erleben, diese ganze Shitstormerei und der ganze Streit, das kommt alles in geballterem, in größerem Maßstab irgendwann auch auf die Restgesellschaft zu, wenn diese nur das Internet auch entsprechend doll nutzen, wie wir das bereits tun. Falls das der Fall sein wird. Kommen wir zur These 2. Twitter ist schuld. Also man kann das ein bisschen spezifizieren. Also viele Leute sagen gar nicht, ja, das Internet, ach ja, Internet. Nee, eigentlich ist es gar nicht das Internet, es ist Twitter. Und tatsächlich ist es eine der Haupttheorien, die ich so gehört habe, war tatsächlich, das auf Twitter zu schieben. Christopher Lauer, der mit einem großen, lauten Türknallen damals in der FAZ seinen Twittern hingeschmissen hat, hat das so ausgedrückt. Es ist ein Wert, unbedarft jeden Gedanken, der vermeintlich in 140 Zeichen passt, in die Welt zu blasen. Soll jeder immer alles kommentieren? Möchten wir eine Diskussions- und Aufmerksamkeitskultur des Rauschens, das nur durch besonders laute und plakative Themen unterbrochen wird? Und Christopher Lauer ist wirklich bei weitem nicht der Einzige, der in diese Kerbe schlägt. Deswegen will ich nur mal die Hauptthesen, weswegen Twitter an der Shitstormerei und den Streits schuld ist, einmal kurz zusammenfassen. Also man verkürzt Formulierungen wegen der 140 Zeichen und diese Formulierungen sind dann halt auch überspitzt. Twitter verführt zu niederschwelliger und überlegter Kommunikation, weil die Transaktionskosten für jede Kommunikation so gering sind, dass man mal eben schnell irgendwie was Unüberlegtes raushaut. Und deswegen ist Twitter halt für ernsthafte Diskussionen einfach nicht geeignet. Eine genauere Theorie dazu hat Marco Herak. Da sitzen viele Menschen vor, also er vergleicht Twitter erst einmal mit Schimpansen-Experimenten, mit behavioristischen Schimpansen-Experimenten, wo sie immer so einen Button drücken und dann kriegen sie irgendwie eine Belohnung. Und das macht dann das Reiz, dass das Belohnungszentrum im Gehirn wird dann irgendwie stimuliert und irgendwann halt weniger. Und dann vergleicht er das damit, da sitzen viele Menschen vor ihrem Bildschirm und hauen in verkürzter Sprache Buzzwords in die Welt. Als Belohnung erhalten sie Sternchen, Aufmerksamkeit, neue Follower und sonstigen ansteigenden statistischen Kram. Bis diese Belohnung vereinzelt oder immer öfter ausbleiben, ihre Taktrate nicht mehr steigt, dann werden diese Menschen wütend, sie gehen aggressiver vor, um ihre Belohnung doch noch zu erhalten. Am Ende wüten sie als Kommunikationsverhalten zusammen mit anderen, wenn sie schon selbst nichts auslösen. Also das ist jetzt so richtig vernichtend, irgendwie Twitter ist hier nur noch so eine behavioristische Maschine, vor der wir alle irgendwann die Nerven verlieren und total durchdrehen. Passiert mir jetzt nicht so häufig, aber kann jetzt auch manchen Leuten passieren. Kommen wir zur nächsten These. Das Wachstum ist schuld. Viele haben vielleicht dieses Bild schon mal gesehen. Wachstum passt jetzt nicht so richtig zu dem Bild, aber ich will ganz kurz auf diese Thematik, auf diesen Hackerspace, den ihr alle kennt, kurz mal eingehen und will Antiprodukt dazu zitieren. Das Problem ist kein spezifisches der Seabase oder der Hackspaces. Das Problem herrscht überall dort, wo es mit Diversität einer Gruppe nicht weit her ist und sich einer ernsthaften Auseinandersetzung mit Diskriminierung entzogen wird. Weggeschaut, weggebissen, wegbagatellisiert, talibanisiert, weggetrollt, wurde lang genug. Und was sie meint, ist durchaus verständlich. Also sie referenziert natürlich auf die Mehrheit der Leute, die solche Hackspaces bewohnen oder ja, dort abhängen. Und das ist nun mal tatsächlich der mittelalte, weiße, männliche Nerd. Und der bildet dort nun mal wirklich ganz eindeutig die Mehrheit. Und solange es aber wenige Leute sind, also nehmen wir das an, das ist jetzt hier so irgendein Hackspace oder irgendwie eine Situation in einem Hackspace. Also solange es halt tatsächlich wenige Leute betrifft, hier ist jetzt eine Frau zwischen vier Nerds, zwei männlichen Nerds, und jetzt hört diese eine Frau jetzt einen sexistischen Spruch. Was macht sie? Sie macht erstmal nichts. Was soll sie machen? Sie hat da keine Lobby, sie schluckt das runter, ärgert sich, geht nach Hause, ist wütend. Aber jetzt stellen wir uns vor, die Szene wächst und plötzlich sind dort vier Frauen im Hackspace. Und dann passiert ein sexistischer Spruch. Dann kann man sich vorstellen, dass tatsächlich dort eine kritische Masse erreicht ist von Frauen, die dann sich das nicht mehr gefallen lassen, dass sie plötzlich sagen so, hey, Moment mal, was hast du da gerade gesagt? Das finde ich jetzt gar nicht mehr so gut. Und ich glaube, dass halt mit der Skalierung von Gruppen und insbesondere in der Netzszene, der Hackerszene und so weiter und so fort, die in den letzten Jahren sehr, sehr gewachsen ist, irgendwann die an den Rändern, an den, sag ich mal, unterrepräsentierten Bereichen eine kritische Masse entstanden ist von Leuten, die sich, sag ich mal, das Untergebuttertsein in diesen Massen einfach nicht mehr gefallen lassen. Und auf einmal müssen alle, schrecken alle auf und sagen, oh, Moment mal, die haben ja eine Stimme. Oh, was, wieso soll das nicht mehr gehen? Das ging doch immer. Also, das wäre jetzt sozusagen die These, Skalierung der Gruppe führt zu kritischer Masse der Marginalisierten. Aber kommen wir zur nächsten These. Post-Privacy ist schuld. es ist jetzt lustig, ne, dass ich den Ponada da jetzt abgebildet habe. Es ist ja kein bekennender Post-Privacy-Mensch. Aber es gab ja extrem viel Ärger um Ponada in der Piratenpartei, wie man sich erinnert. Und tatsächlich haben sich diese Ärgernisse ganz doll kristallisiert, immer dann, wenn Johannes Ponada seine persönlichen Situation, seine persönliche private Situation dazu benutzt hat, politisch Dinge klarzumachen. Also beispielsweise seine prekäre Arbeitssituation eben fürs BGE, wir erinnern uns, oder dass er an die Presse tritt und dort über Polyamorie redet und ja, und natürlich auch seine ganzen Konflikte gerne öffentlich ausgetragen hat auf Twitter. Und das heißt mit anderen Worten, also für mich ist Johannes Ponada definitiv Post-Privacy. Ich weiß nicht, wie das euch aussieht, aber das ist natürlich, Ponada ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Ich finde tatsächlich die Piratenpartei ist die Post-Privacy-Partei. Da kann man sagen, was man will. Kybra Gmüsey, ich glaube, so spricht man sie aus, sie hat einen schönen Blogpost verfasst, wo sie das Problem der Piraten so analysiert. Liebe Piraten, ihr wisst genug voneinander, um euch nicht zu mögen. Und sprecht, twittert, sims und screenshottet laufend darüber. So wird das nichts. Ein bisschen weniger miteinander sein, feiert die Unwissenheit, die Illusion, gönnt euch eine Pause voneinander. Also ihre These, die Piratenpartei, eine riesengroße WG, ja, und man läuft sich halt jeden Morgen im Schlüpper über den Flur und irgendwann ist man dann halt einfach genervt davon irgendwie, dass man mit Leuten zusammen politisch arbeiten müssen, die halt immer den Klodeckel oben lassen. Und im Endeffekt ist das eine Post-Privacy-Kritik, ja. Das wäre jetzt also die Frage, ist das Private zu politisch, um das mal umzuformulieren, das bekannte Diktum. Aber ich lasse das mal so im Raum stehen und gehe mal zu Clay Shirky, der einen wundervollen Vortrag gehalten hat über Politik und Medien, beziehungsweise über Frieden und Medien. Und er leitet ihn damit ein, dass fast bei jeder Erfindung, jeder medialen, genialen Erfindung, diese Erfindung immer lautschreiend begrüßt wurde mit der Hoffnung, dass diese Erfindung der Kommunikation nun endlich den Weltfrieden herbeiführt. Beispielsweise hier beim Telegrafen: It is possible that old prejudice and hostilities should longer exist, while such an instrument has been created for an exchange of thought between all nations of the earth. So, und dazu gibt es natürlich auch vom Fernsehen und so weiter. Auf jeden Fall, er zeigt das ganz genau, dass das halt zu allen Medien passierte. Übrigens auch zur Druckerpresse, natürlich auch zur Druckerpresse. Was die Druckerpresse stattdessen natürlich hervorgebracht hat, war die 95 Thesen Luthers, damit die Reformation und damit den 30-jährigen Krieg. So, also nichts mit Frieden. Und Clay Shirky, der nun eigentlich doch durchaus als ein Internetfan gilt, spricht hier kritisch an, kommt zu dem Schluss: The more ideas there are in circulation, the more ideas there are for every individual to disagree with. More media always means more arguing. Das heißt also, Medien bringen nicht den Weltfrieden, ganz im Gegenteil. Medien führen dazu, dass mehr kommuniziert wird, dass mehr Dinge besprochen werden, und dieses mehr an besprochenen Dingen wird gerne auch mehr widersprochen. Das gilt eben nicht nur für Ideen, das gilt auch für politische Ansichten, für die Nutzung von Texteditoren, Beziehungsformen, Alltagsverhalten und natürlich auch Musikgeschmäcker etc. Kommen wir zurück zu dem schönen Diagramm. Also diese Netzszene, die jetzt halt so ein bisschen gewachsen ist, die jetzt auch ein bisschen diverser ist und so weiter und so fort, die hängt da noch so rum. Und eigentlich verbindet die Leute vor allem das Interesse für Netzthemen. Wenn es irgendeinen Bezug der Netzszene gibt, dann der. Und dann kommen halt aber so Sachen wie plötzlich politische Ansichten noch hinzu. Ja? Das sind dann halt nochmal extra Verbindungen zwischen den einzelnen Knoten. Und irgendwie mit der Zeit, auch wenn man dann die Leute länger folgt und oder irgendwie bei Facebook hat oder wo auch immer, oder Diaspora, kriegt man dann halt auch so zum Beispiel mit, was für Beziehungskonzepte diese Menschen haben. Ja? Oder beispielsweise, wie sie sich im Alltag verhalten. Und das sind alles Verbindungen, die hinzukommen. Und hinzukommen und hinzukommen. Katrin Passig hat das mal irgendwann schön erzählt, dass sie halt, halt durch Last.fm plötzlich erschrocken feststellte, was für einen widerlichen Musikgeschmack ihre besten Freunde haben. Und tatsächlich angefangen hat, ihre Freundschaften zu überdenken. Ja? Also, sowas kann passieren. Ne? Also das heißt mit anderen Worten, wir sind halt alle viel, viel enger vernetzt. Das ist das, was Post-Privacy macht. Das ist das, was die erhöhte Nutzung und die erhöhte Öffentlichstellung von Informationen, die sonst in der Privatsphäre verblieben sind, mit uns tut. Wir lernen uns halt mehr kennen. Ne? Kommen wir zur nächsten These. Der Awareness-Diskurs ist schuld. Was man dort sieht, sind die Femen übrigens, die für Frauenrechte kämpfen, indem sie sich eine Burka aufmalen. Und das hat dann ja auch ein bisschen Ärger gegeben, wie sich der ein oder andere erinnert. Eine Geschädigte von diesem Diskurs ist zum Beispiel Katrin Rönnecke. Katrin Rönnecke hat gesagt, Twitter ist wie die DDR. das hat sie wirklich gesagt. Also ich meine, momentan ist ja auch wieder Stasi-Vergleichzeit, aber also NSA ist wie Stasi und Twitter wie die DDR. So. Jedenfalls schreibt sie: Für mich ist das Politische immer auch konfliktuell, aber das ist auf Twitter nicht wirklich möglich. Dort befindet man sich schneller in den Kategorien von Moral und moralischer Abwertung. Eine andere Meinung ist dann nicht nur eine andere Meinung, sondern eine verwerfliche. Sie beschwert sich darüber, dass sie auf Twitter und in anderen Medien als Rassistin beschimpft wurde. Und sie hat ja tatsächlich dann auch ihren Twitter-Account gelöscht und ist jetzt auf App.net völlig happy. Vermutlich sind wir dann noch vor dieser Skalierungsphase, von der ich vorhin gespielt habe. Auf jeden Fall, Katrins Meinung dazu, ich lasse das mal so stehen. Marina Weißmann hat letztens getwittert, etwas Ähnliches, das Experiment besteht eigentlich darin, ob überhaupt Menschen politisch mitgestalten können, ohne permanent Angriffen ausgesetzt zu sein. Also sie spürt das auch, auf Twitter wird man dauernd Angriffen ausgesetzt und Günter Dück antwortet darauf was ganz Interessantes. Fast jeder Vorschlag, also nicht sitzen bleiben, ist eine spezielle eigene Kulturpräferenz und verletzt eine andere, das ist Angriff. Also mit anderen Worten, wenn wir jeweils andere Kulturpräferenzen haben und gehen in einen Diskurs, dann sind wir sehr, sehr sauer, wenn plötzlich die Kulturpräferenz, die wir für uns und als die wichtigste erachten, plötzlich verletzt wird. Dadurch, dass jemand irgendwas Dummes sagt oder so. Oder, naja. Jedenfalls, Kulturpräferenzen finde ich nicht so gut das Wort. Ich habe mir ein eigenes ausgedacht. Ich nenne es Beobachtungsschema. Beobachtungsschema sind zum Beispiel Critical Whiteness, struktureller Antisemitismus, Rape Culture, Slut-Shaming, Lookism, Mansplaining. Das sind alles Dinge, die habe ich jetzt vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren auf jeden Fall, die meisten habe ich fast gar nicht gekannt. Ja? In vielen geht das auch so. Was meine ich mit Beobachtungsschema? Ich glaube, dass ist halt diese, dass hinter jedem dieser Dinge relativ abstrakte theoretische Konzepte stehen, die, wenn man sie verstanden und verinnerlicht hat, plötzlich Ungerechtigkeiten aufzeigen, die vorher nicht sichtbar waren. Also wenn man diese einzelnen verschiedenen Dinge selbst noch nicht wirklich sich tief damit beschäftigt hat, sieht man diese Ungerechtigkeiten gar nicht. Und versteht sie vielleicht auch gar nicht und versteht auch den Vorwurf vielleicht gar nicht. Und erst wenn man sich wirklich damit beschäftigt hat, werden diese Ungerechtigkeiten, die in der Gesellschaft stecken, von denen man vielleicht vorher gar nichts wusste, werden die plötzlich sichtbar. Also beispielsweise bei Critical Whiteness, dass halt irgendwie, Persons of Color die ganze Zeit mit ihrem Schwarzsein beschäftigen müssen, anstatt dass wir uns halt zum Beispiel mit unserem Weißsein beschäftigen müssen, um halt zum Beispiel mal unsere Privilegien zu checken. Ne? Ja, oder beispielsweise struktureller Antisemitismus. Also wenn man das Konzept nicht kennt, dann fällt man da sehr schnell rein. Also es gibt ja ganz, ganz viele Kapitalismuskritiken, die halt dann irgendwie, ja, und dann kommen die mit ihren Zinsen und das ist ja alles nur virtuell und so weiter und so fort, das ist ja alles gar nicht echt und die wirkliche echte Wirtschaft ist ja nur und so. Und wenn man halt in diese Strukturen hereingeht, dann weiß man vielleicht gar nicht, dass es also wirklich historisch determinierte Strukturen sind, die eben nichts anderes machen, als Antisemitismus zu reproduzieren. Und wenn man sich aber mit diesen Themen aber beschäftigt hat, sieht man plötzlich, oh, Moment mal, da passiert etwas, was eine Ungerechtigkeit reproduziert, die man vorher nicht gesehen hat. Kommen wir zurück zu unserem schönen Schaubild. Ich habe das jetzt mal eingegraut. Was passiert jetzt also? Wir haben hier dieses Netzwerk, es ist voll überladen, es ist sehr, sehr groß geworden, es ist sehr, sehr überladen mit unglaublich vielen Informationen, sehr vielen Handlungen und so weiter und so fort, die plötzlich öffentlich sind. Und dann kommt natürlich eine Handlung und wird entdeckt und wird dann skandalisiert. Das ist Slut-Shaming, was du da tust. Der Betroffene weiß jetzt überhaupt nicht, was er meint, weil er hat das Konzept nicht. Aber es gibt natürlich andere Leute, die haben dieses Konzept, die haben dieses Beobachtungsschema, die sich natürlich in den Diskurs einreihen und dann gibt es den Shitstorm. Und das Interessante ist, dass natürlich jetzt alle die besprochenen Ebenen mit einbezogen wird. Das heißt also, die Gruppe ist genügend groß und divers, dass es Betroffene gibt, die sich untereinander vernetzen können. Die Gruppe ist genügend öffentlich und dass ihre Handlungen und Ideen, Sichtweisen öffentlich sind. Und drittens gibt es im System genügend Subgruppen mit eigenen Beobachtungsschemata, um einige dieser Handlungsideen, Sichtweisen zu problematisieren. Da, Blackfacing. Shitstorm. So. Das ist ungefähr das, was so passiert. Und was dann passiert auf der Gegenseite, also als Reaktion, ist dann meistens nichts anderes als Ignoranz und Abwehr. Man kennt diese einzelnen Beobachtungsschemata nicht. Man kriegt nur mit, Moment mal, hat der mich gerade Rassist genannt? Moment mal, hat der mich gerade Sexist genannt? Daraufhin gibt es eine große Gegenreaktion und es schaukelt sich auf und zack, willkommen im Jahr 2012. So, und jetzt habe ich das alles so ein bisschen erzählt, als ob ich das als Problem sehe. 2012 war das Jahr, in dem wir uns alle zerstritten haben und man könnte jetzt ganz traurig darüber sein. Bin ich aber nicht. Denn ich sage, das ist, was wir hier sehen, ist gesellschaftlicher Fortschritt at work. Das, was eigentlich auch immer sozusagen in der Post-Privacy gesagt wurde, dass halt irgendwie, wenn erst einmal alle Handlungen und so weiter und so fort transparent für jedermann ist, wenn sich jeder mit jedem irgendwie kommunizieren kann, dann wird die Gesellschaft irgendwie besser, schöner, geiler, toleranter, ne? Das ist jetzt nicht der Fall, aber ich glaube, dass wir auf dem Weg sind und dieser Weg ist ein blutiger. Ist ein blutiger und wir müssen uns halt einfach in diese Streits hineinbegeben. Wir müssen diese Streits führen, wir müssen diese Aushandlungsprozesse, in Wirklichkeit sind das Aushandlungsprozesse, müssen wir führen. Und wer jetzt das irgendwie doof findet, der soll erstmal warten, bis halt tatsächlich das eintritt, was ich vorausgesagt habe, nämlich dass all das auch auf die Gesamtgesellschaft irgendwann losgeht. Kommen wir zum letzten Teil, und zwar die Lösungsstrategien. Ich möchte natürlich euch nicht einfach so da sitzen lassen mit, mit so einem flauen Gefühl von, dann streiten wir uns halt einfach weiter. Müssen wir natürlich sowieso tun, aber ich habe hier noch ein paar Tipps. Also hier, dieser Herr, das ist Dirk Becker, der spricht immer von einer Katastrophe, wenn ein neues Medium, also nochmal der Bezug zu Shirky, also wenn man ein neues Medium in eine Gesellschaft reintritt, spricht er von einer Katastrophe. Diese Katastrophe hat sich ereignet bei der Erfindung der Schrift, des Buchdrucks, natürlich auch bei der Telegrafie und so weiter und natürlich auch beim Internet. Was meint er mit Katastrophe? Katastrophe bedeutet, dass ein Medium und damit ein Mehr an Kommunikation und damit ein Mehr an Komplexität auf eine Gesellschaft stößt, die dafür noch keine Konzepte hat, damit umzugehen. Noch keine Verarbeitungskonzepte, noch keine kulturellen Praktiken und so weiter und so fort entwickelt hat, mit diesem erhöhten Maß an Komplexität umzugehen. Und das ist das, was wir momentan sehen. Nochmal Klaus Kusanowski, ich habe ihn schon zweimal zitiert heute. Wir müssen halt fragen, welche Besonderheit hat denn jetzt das Internet? Und Klaus Kusanowski sagt, im Endeffekt hat es den Effekt, dass niemandem mehr der Mund verboten werden kann. So bewirkt das Internet schließlich einen Trickle-Down-Effekt. Es regnet nun täglich nicht verhinderbare Meinungen herab. Das ist das, was wir haben. Das heißt, diese Situation, dass man einfach nichts dagegen tun kann, dass der Troll jetzt weiter trollt oder dass die Diskussion jetzt sich irgendwie die dritte Volte schlägt und sich die Argumente das achte Mal wiederholen. Es gibt im Internet keine effektive Möglichkeit, jemanden tatsächlich zum Schweigen zu bringen. Im Internet, das hilft auch nicht, das hilft auch nur temporär, wirklich. Internetkommunikation hat keinen Richter, der jetzt sagen kann, so du hast recht, du hast Unrecht. Internetkommunikation hat auch keine Beförderung oder Versetzung, wie man zum Beispiel Streits in der Arbeit dann lösen kann. Es gibt keine zeitliche Begrenzung, ja, also es ist nicht wie auf einer Debatte, irgendwie, die man irgendwo führt, sondern man kann eigentlich ewig weiter diskutieren. Es gibt auch keine räumliche Begrenzung, dass man sagt, okay, ja, der Platz ist nur so breit und du musst dich jetzt irgendwie kurz fassen oder, ne? Es gibt keinen Gewinner und es gibt keinen Verlierer bei dieser Diskussion. Und wenn man sich das einmal vergegenwärtigt hat, dann muss man mit Joshua sagen, the only winning move is not to play. Ich will jetzt nicht sagen, dass man halt tatsächlich jetzt nicht mehr diskutieren soll. Ich glaube aber, es ist sehr, sehr sinnvoll, wenn man sich seine Fights sehr, sehr gut aussucht. Man sollte Strategien entwickeln, wie man halt tatsächlich nur die Diskussionen führt, die irgendetwas bringen. Und zwar irgendetwas nicht in Form von ich gewinne, sondern, also wer tatsächlich im Internet eine Diskussion führt, um zu gewinnen, der hat verloren. Das funktioniert einfach nicht. Man wird nicht gewinnen. Aber man kann vielleicht ein bisschen was rausziehen. Man kann vielleicht den einen oder anderen überzeugen. Man kann tatsächlich vielleicht irgendwie Argumente vorbringen oder einen schönen Text schreiben oder wie auch immer. Das sind alles so Nebeneffekte, die kann man machen. Aber man sollte nicht spielen, um zu gewinnen. Und zu den einzelnen Strategien möchte ich eigentlich nur auf andere Leute verweisen. Christian Heller, ich glaube, er ist gerade nicht hier. Der ist Essen, ne? Genau. Der hatte gerade seinen Vortrag und er hat halt so eine Drama-Heuristik, ich finde das ganz interessant. Er sagt halt irgendwie, er muss für jede angefangene Stunde, die er sich selber mit Drama beschäftigt oder sich auch daran beteiligt, 1 Euro zahlen. Also eigentlich eine ein Vermeidungsding. Er versucht dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Das zweite ist natürlich die Filtersouveränität. Und das heißt also, sich technisch und vielleicht auch mit anderen Praktiken damit irgendwie abzusichern, dass man bestimmte Dinge einfach nicht mitbekommt. Also man kann zum Beispiel einen Mute-Filter machen, man kann Leute entfollowen. Ein schönes Manual, was man alles machen kann, vor allem auf Twitter, haben die Femgeeks mal zusammengestellt, um seine Filtersouveränität zu wahren. Dann kann man natürlich eine ganze Menge machen in Sachen Diskussionstools. Ja? Also es gibt ja eine ganze Menge Tools, die mal mehr und mal weniger dazu geneigt sind, sinnvolle Diskussionen zu strukturieren. Beispielsweise wird ja immer ganz gerne die Kommentare von Reddit hervorgeholt als positives Beispiel. Katrin Passig hat einen sehr, sehr langen Text, Sümpfe und Salons, dazu geschrieben, was man alles tun kann, um die Diskussionskultur mit technischen Mitteln ein bisschen zu verbessern. Und last but not least, die wichtigste und, glaube ich, entscheidendste Sache, die man machen kann, ist, an sich selbst und an der Gesellschaft zu verbessern. Das heißt also, und ich sage auch wirklich verbessern, nicht irgendwie die Gesellschaft verändern, sondern dass sich verbessern in Form von die Awareness für sich selbst annehmen und tatsächlich auch für andere, damit auch die marginalisierten Gruppen sich wohlfühlen und aufhören zu meckern. Dankeschön. Ich habe hier noch so eine Literaturliste, ich werde die irgendwie nochmal ins Netz stellen. Da sind halt alle Sachen, die ich hier genannt habe, einmal verlinkt. Dankeschön. Ach ja, Fragen? Wie spät ist überhaupt? Ich war mal wieder viel zu schnell. Ja?
Ja, danke schön. Also von den vier oder fünf, glaube ich, Thesen, die du genannt hast, würde mich auch interessieren, welche für dich sozusagen die glaubwürdigste ist. Für mich war es nämlich die Skalierungsthese sozusagen, wobei ich aber finde, dass erstmal diese Skalierungssache ja eine rein numerische Angelegenheit ist. Also wir sehen, sagen wir mal, der Kongress ist ein gutes Beispiel, es wächst und wächst und wächst und vielleicht in einem jetzt auch aus ökonomischer Sicht ungesunden Tempo oder vielleicht sind es tatsächlich Wachstumsschmerzen, wie sie in allen möglichen Organisationen, Netzwerken, Institutionen vielleicht vorkommen können. Das finde ich schon interessant, das einfach so zu betrachten. Andererseits sehe ich erstmal noch nicht, dass das irgendwas Inhaltliches aussagt und auch sehe ich eigentlich noch nicht, ob das jetzt was Internetkommunikationsspezifisches ist. Also wirklich jetzt Kongress kommen, ist ja erstmal egal, es kommen Leute halt aus Karlsruhe, aus sonst woher, bringen halt ihren Kram mit und das ist ja auch die Idee. Alle Grüppchen können da hin und halt ihr Ding vorstellen. So. Und ob sie jetzt halt ihre Popcornmaschine mitbringen oder ihre Creeper-Cards, ist erstmal von der Veranstaltung her offen. Und trotzdem finde ich es aber bemerkenswert, dass sich, ob das jetzt die Seabase Klotür ist, die sogar irgendwie ein Foursquare-Check-In hat, oder eben sowas wie die Creeper-Cards, dass es dann doch abseits des Netzes, also diese Punkte, die du hattest mit Twitter-Kommunikation und so weiter, dass da gleich so eine moralische Kategorie reinkommt, ist für mich noch nicht mal das größte Problem. Ich sehe das, dass es einfach dort stattfindet, wo dann tatsächlich auch was physisch aufeinanderprallen kann. Und das finde ich eben, ja. Mich würde interessieren, siehst du das auch so, dass das, wenn dann tatsächlich irgendwelche digitalen Blasen aufeinandertreffen, das irgendwie verschärft ist? Oder wo siehst du sozusagen die spezielle Internet-Kommunikations-Layer da? Und ja, welche von deinen Thesen findest du am überzeugendsten?
So. Ich das Ding da, glaube ich, wieder. Das Mikro.
Achso, das ist deins.
Ja, also, ich habe natürlich jetzt auch viel auf andere Leute referenziert. Ich würde eigentlich fast jede einzelne These, die ich vorgetragen habe, mittragen, grundsätzlich. Wobei mein Schwerpunkt auf die letzten drei gilt. So, das ist halt einerseits die Skalierung, zweitens die, die Post-Privacy, also die Erhöhung der Connections und drittens die neue Einführung von Beobachtungsschemata. Also das sind die drei, auf die ich jetzt so Wert legen würde. Die anderen waren eher so hinführende Thesen. Ich habe tatsächlich mir nicht so richtig viel Gedanken darüber gemacht, wo jetzt der Unterschied zwischen die Leute treffen jetzt körperlich aufeinander und im Netz. Denn du hast zwar recht, dass sich viele Dinge entspinnen dort, wo sich Leute im physischen Raum begegnen, aber der Diskurs und der Shitstorm wird weiterhin im Netz ausgetragen. Das heißt also, ich würde das jetzt nicht trennen können. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, das sind jetzt physische Konflikte, das sind nicht physische Konflikte. Denn egal, ich meine, sieh mal, ne, also Hauptdreh- und Angelpunkt der Klotür-Debatte war Antiprodukt und die war noch nicht mal in Berlin. Ne? Also das heißt, also ich würde das jetzt nicht so trennen können, glaube ich. Und beispielsweise, wenn man jetzt, jetzt solche Kongresse und solche physischen Aufeinanderbegegnungsstätten als Ausgangspunkt für solche Debatten halt nimmt, dann kann man auch tatsächlich diese Post-Privacy-These nochmal dort stark machen und sagen, okay, das sind vielleicht, dort werden dann vielleicht auch Verhaltensweisen oder Eigenschaften an Leuten festgestellt, die im Netz vorher nicht sichtbar waren. Ja? Also sich tatsächlich physisch gegenüberzutreten, ist ja auch ein Öffentlichmachen. Ne? Im Gegensatz zu vielleicht vorher, wo man bestimmte Dinge halt verheimlichen konnte. Ja? Also keine Ahnung, vielleicht ist der Super-Twitterer dort irgendwie, keine Ahnung, dass der jetzt dann dauernd rumfurzt oder so. Das ist ja so, das merkt man dann erst, wenn man ihn dann physisch trifft. Und dann kann man trotzdem im Internet weiterhin darauf rumstitstormen, der hat die ganze Zeit gefurzt. So. Noch eine Frage?
Hallo. Meinst du, es würde helfen, wenn man diese Beobachtungsschemata in irgendeiner Form über die Bevölkerung verteilt oder ja, vermittelt in irgendeiner Form. Ach so, ja.
Ich kriege hier Kilometergeld. Du bist toll, danke. ja, natürlich. Also das wird ja zwangsläufig passieren. Ne? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass durch die modernen Kommunikationstechnologien irgendwann jeder mit jedem irgendwie connected ist oder zumindest potenziell connected ist, dann wird irgendwann irgendjemand auf diese darauf stoßen und damit in Berührung kommen. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Anlaufstellen, wo diese Dinge ja vermittelt werden und versucht werden zu vermitteln. Und wenn man sich, aber das ist natürlich das Internet, das ist halt, es gibt ja keine Massenmedien, also das Internet ist ja kein Massenmedium, das kann nicht, läuft ja nicht in der Tagesschau. Heute Critical Whiteness in der Tagesschau, wenn man nicht, won't happen. Ne? Aber das sind natürlich dann auch Dinge, die man auch so gelernt hat, wie man beispielsweise gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten lernt man nicht mehr in den Massenmedien und lernt man, man lernt wahrscheinlich auch niemals aus. Ja? Also ich glaube, das sind so Konzepte, von denen man sich dann einfach verabschieden muss, dass man einfach durch die Welt geht und glaubt so, hey, ich bin doch eigentlich ganz gut geraten, meine Eltern haben mich doch irgendwie ganz gut erzogen, passt schon alles. Ich glaube, von dieser Idee muss man sich, glaube ich, auch verabschieden und dann halt eher so zu so einem lebenslangen Lernen hin. Und man muss sich die Informationen halt dann wahrscheinlich im Endeffekt selber suchen. Man sollte, glaube ich, auch immer wenn man darauf hingewiesen wird, also ich glaube, da sehe ich aber zwei, da sehe ich zwei Seiten. Also einerseits kann man natürlich irgendwie freundlicher und weniger brüllend darauf hinweisen, wenn jemand irgendwie deine Gefühle verletzt. auf die eine oder andere Weise. Das, da sehe ich dann auch tatsächlich die Leute in der Pflicht, die solche Kritik formulieren. Andererseits kann man aber auch anders darauf reagieren. Ja? Man kann dann sagen so, hey, Moment mal, okay, ich kannte deine spezielle Empfindlichkeit noch nicht. Lass mich mal kurz googeln. Noch eine Frage? Da? Wohl, ja. Ja, erstmal hier und dann. Vielleicht sammeln wir erstmal oder so. Achso, ich kann auch hier. Ah, ich kann auch hier antworten. Das heißt. Achso.
Du hast so begeistert in dieses Mikrofon reingesprochen.
Tut mir leid.
Okay. Es ist weniger eine Frage, eher ein Gedanke zu dem Punkt, warum eskaliert es auf den Kongressen so? Eventuell, weil sich die Leute einfach weniger aus dem Weg gehen können. Dazu gibt es von einem US-Marketing-Spezi ein nettes kleines Statement, was sinnbildlich übersetzt ungefähr heißt, uns hat das Essen im Restaurant nicht geschmeckt, wir sprechen nicht mit dem Koch, der das Problem irgendwie ändern könnte, wir kotzen es in alle sozialen Medien, die uns zur Verfügung stehen. Also dass da eventuell es einfach eine Sache ist, dass das Kommunikationsproblem dadurch, dass es auf ein anderes Medium transportiert wird, einfach nur massiv verschlechtert wird. Und noch ein zweiter kleiner Gedanke zu dem Katastrophenspruch. Douglas Adams, der Bubblefisch. Kein anderes Wesen hat so viel Tote sich zu Schulden kommen lassen, wie das, das die generelle Kommunikation ermöglicht hat.
Ja, stimmt. Wir hatten ein Leitmedium hier nochmal.
Ich habe auch schon ein bisschen länger über dieses Thema nachgedacht, wahrscheinlich, weil ich mich ja mit dem Thema Popcorn beschäftige und da geht es ja viel um Auseinandersetzung.
Experte.
Twitter ist natürlich da eins der Themen. Eine These, die ich da habe, ist, dass innerhalb dieser Netzgemeinde, um diesen Begriff zu benutzen, die Diskussionen so eskalieren, weil die Kommunikationspartner gegenseitig adressierbar sind, was Besonderes ist. Also wenn auf Spiegel Online was steht, was der Netzgemeinde nicht gefällt, dann wird da gerne gegen geschitstormt, aber das bringt keine direkte Gegenreaktion, weil Spiegel Online nicht antwortet, beziehungsweise der Artikel nicht antwortet oder die Person nicht, die dort drin ist. Das heißt, dass wir eher in Shitstorms geraten untereinander, einfach weil wir antworten können. Das klingt jetzt trivial, aber das ist eine wichtige Geschichte. Also weil wir in einem Medium oder in verschiedenen Medien sind, wo wir antworten können, können überhaupt erst diese Ping-Pong-Sachen kommen. Und das andere ist, dass ich glaube, dass es so eine Art Uncanny Valley gibt. Der ist ja auch Twitter-Nutzer wie ich. Und dass der jetzt Sexist ist, das verletzt mich aber besonders dolle. Also wenn jemand, weiß ich nicht, aus der CSU was macht, dann empört uns das teilweise nicht so sehr, wie wenn jemand, der etwas weniger Schlimmes macht, aber nur einen Tweet entfernt von mir ist. Und diese Kombination aus, der ist sozusagen in meinem Netzwerk drin, auch wenn er irgendwo anders auf der Welt ist, und diese Adressierbarkeit, die, finde ich, sorgt dafür, dass halt diese extremen Reaktionen erfolgen.
So, da hinten noch, Gero.
Ich habe quasi zwei Dinge, die ich in deinem Vortrag einfach nicht ganz verstanden habe und gefühlt ist einfach sehr merkwürdige Schlussfolgerungen, die du ziehst. Und ich fange mal hinten an. Zum einen hast du irgendwie von Günter Düks Kulturpräferenz und Beobachtungsschema gemacht und das habe ich einfach nicht nachvollziehen können, weil ich glaube, die Kulturpräferenz, von der irgendwie ausgeht, ist so ein bisschen, wie wir unser alltägliches Leben leben und jeder, der irgendwie was ändern will, der ändert halt immer was oder alle Menschen, die irgendwie Politik machen oder so, die ändern halt was in meinem privaten Leben oder zumindest führt es da irgendwie rein und ich verstand nicht ganz, wie du davon irgendwie auf das Beobachtungsschema kommst. Leuchtete mir einfach nicht so ganz ein. Und das andere war so ein bisschen, was du vorher hattest, wo du quasi das erste Mal die Post-Privacy, das Post-Privacy-Thema aufgemacht hast. Wo du meintest, dass weil wir jetzt irgendwie alle Post-Privacy sind und uns viel mehr voneinander wissen, müssen wir uns irgendwie mehr streiten oder so. Und das weiß ich nicht. ergab für mich auch nicht so richtig viel Sinn, weil mich nervt weniger, was, weiß ich nicht, irgendwer für Schlüpfer trägt oder für sonst wie private Dinge macht, sondern mich nervt unter anderem in der Partei auch einfach ganz viel, dass Menschen sehr, sehr absurde Dinge in genau dem Kontext machen, in dem ich dann irgendwie arbeite oder so und mich dabei einfach sehr, sehr stark behindern und ganz wenig irgendwelche entfernten Sphären. Also es geht halt quasi nicht darum, dass ich noch ganz viel anderes über irgendwen anders weiß, das mich nervt, sondern es nervt mich halt, dass sie quasi das, was ich oder wo ich dran gerade arbeite, einfach, weiß nicht, mit teilweise Unwissen boykottieren oder so oder beziehungsweise auch einfach behaupte ich nicht wirklich wissen, was sie da eigentlich tun. Aber das ist meine Sicht.
Gut, also zum Ersten, ja, da war ich extrem, sag ich mal, hoppladihopp, war mir jetzt irgendwie egal, was der Günther Dück da jetzt meinte. Ich fand nur diese Beobachtung irgendwie passte ziemlich genau zu dem, was ich eigentlich mit dem Beobachtungsschemata sagen wollte. Und deswegen habe ich das einfach so übernommen. Wenn man sich damit irgendwie genauer mit dem, was er da meint, irgendwie auseinandersetzt, dann kommt da wahrscheinlich tatsächlich was anderes dabei raus. Ja, das stimmt schon. War ein bisschen unsauber von mir, sorry. Das Zweite war, ist glaube ich, da bist du aber, ich glaube, du bist dann eher auch so einer von den Menschen, die dann sehr, sehr inhaltlich orientiert sind. Es gibt eine ganze Menge Leute, für die das, die anderen Dinge sehr, sehr viel wesentlicher sind und die privaten Kämpfe und die privaten Eigenheiten der Leute sind sehr, sehr häufig Thema. So nehme ich das jedenfalls wahr. Und also jedenfalls fast allen Leuten, die irgendwie so ein bisschen in der Piratenpartei in der Öffentlichkeit standen, war das auch immer irgendwo, irgendwann ein Thema für Shitstorms. Sei es Marina Weißband, sei es Christopher Lauer, sei es Ponada. Also ich würde sagen, das ist eher so deine spezielle Position. Aber gut. So, noch jemand? Da ist noch jemand?
Ja, also was mir halt auch immer auffällt, ist, wenn wir im normalen Leben irgendwie kommunizieren oder so, dann suchen wir uns ja, weil wir deutlich mit weniger Leuten kommunizieren, die Leute aus, mit denen wir, ich sag mal, irgendwie zusammen harmonieren, mit denen wir zusammen arbeiten können. Wenn man in so großen Gruppen arbeitet und doch sehr differenzierte Leute mit dabei hat, dann spricht man auch einfach sehr unterschiedliche Sprachen. Das heißt, man hat A, unterschiedliche Meinungen, man hat aber auch B, unterschiedliches Verständnis von den Sachen und ich sag mal auch unterschiedliche Intentionen. Und dann sind die Leute einfach zum Teil auch nicht kompatibel, die Kommunikation auf einem Niveau zu führen, sag ich mal.
Da ist noch jemand?
Erstmal danke für deinen sehr interessanten Beitrag. Ich möchte noch zu dem Modell Kommunikation oder Kommunikationsmodell eine Parallele ziehen, die mir dabei aufgefallen ist. Wir haben hier eine Entwicklung von, sagen wir mal, Vor-Internet-Kommunikation zu jetzt mit Internet-Kommunikation, so wie du es beschrieben hast, und Dinge, die sich ändern. Und ähnlich ist es auch im Bereich Wirtschaft an Gewinnmodellen. Es gab Gewinnmodelle, Firmengrößen, Ähnliches, wie Unternehmen Gewinn erwirtschaftet haben. Dann kam das Internet. Heute sehen Dinge ganz, ganz anders aus und funktionieren ganz anders. Ich glaube nicht nur, dass es in diesen beiden, sondern auch in ganz vielen anderen Sphären, wo es um Modelle geht, also Abbildungen, die wir zu vereinfachen, zur Verständlichung gemacht haben, ja, solche Probleme sind, die sich durch gravierende Einschnitte, Buchdruck, Kommunikation über Funk, über Fernsehen, über Internet, so ändern, auch wenn uns das jetzt gerade mal gar nicht so bewusst ist. Ja. Und dadurch, dass eben halt viel kommuniziert wird, uns das eigentlich zunehmend, gesellschaftlich zunehmend immer bewusster wird.
Ja, also das ist ja die Hauptthese, dass wir in dieser Ungleichzeitigkeit leben, dass einerseits diese Medien relativ früh, also vor kurzer Zeit erst in die Gesellschaft hineingebrochen sind und die Gesellschaft aber noch komplett anders organisiert ist. Sie ist noch komplett auf Massenmedien organisiert. Alles funktioniert noch nach zentralistischen Prinzipien, selbst auch in Demokratien. Und es gibt halt noch keiner, wir wissen auch noch gar nicht, wie das aussehen soll, wie wir halt wie eine Gesellschaft aussehen soll, die mit diesem Meer an Komplexität wirklich umgeht. Ne? Ja. Enno?
Ja, vorweg ganz kurz. Als wir gerade das Thema hatten, Shitstorms gibt es ja auch in der Hosenwelt. Das ist ja so immer dann, wenn es öffentlich wird. Also ich meine, die Creeper-Cards wurden verteilt wie Flyer und das Bild hing halt an der Klotür wie damals Luthers Thesen. Damit ist es öffentlich und dann kann man drüber streiten. Das ist also nichts, was ich irgendwie mal betrunken unter drei Leuten gesagt habe. Und im Netz tun wir das ja ununterbrochen. Und damit wir da irgendwie klarkommen, brauchen wir eben ja diese Filtersouveränität. Und die greift meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz, weil wenn ich jeden wegfiltere, der irgendwann mal Scheiße geredet hat, dann stehe ich bald sehr alleine da. Also muss ich entweder ignoranter werden oder toleranter werden. Und da sehe ich dann allerdings ein kleines Dilemma, weil, wie du selber sagst, wir wollen ja diese Schemata verbreiten, wir wollen Verständnis erzeugen und dazu muss ich Dinge ansprechen und dafür darf ich eben nicht ignorant oder zu tolerant sein, dafür darf ich eben nicht wegfiltern und mir ist nicht ganz klar, wie wir dieses Dilemma lösen wollen.
Das habe ich auch tatsächlich nicht wirklich aufgelöst in dem Vortrag, dieses Dilemma. Ich habe halt, ich glaube, es ist einfach schlicht unmöglich, wenn wir uns in alle Kämpfe begeben, das funktioniert einfach nicht. Wir müssen selektieren, wir müssen irgendwo sagen, das mache ich, hier diskutiere ich nicht. Hoffen, dass halt vielleicht dann der eine oder andere dann nicht so ignorant ist in dem Fall und dann halt entsprechend sich in die Diskussion begibt. Und ich dann halt dafür dort in die Diskussion gehe, wo es ein anderer dann wieder nicht tut. Ja? Also ein grundsätzliches Problem habe ich, eine grundsätzliche Lösung habe ich nicht. Also es ist einfach nicht zu verlangen, dass man sich wirklich in jede Diskussion hineinbegibt. Andererseits muss man sich auch diese Diskussion hingeben, das habe ich ja auch gesagt. In diesem Dilemma sind wir und ich glaube, wenn ich darüber rede, dass wir halt kulturelle Praktiken brauchen, um mit dieser Komplexität zurechtzukommen, dann ist es zum Beispiel vielleicht eine Praktik, die uns genau sagt, hier funktioniert das und hier funktioniert das. Und zu deiner Filtersouveränitätssache, Filtersouveränität ist ja etwas, was ich nicht in erster Linie oder nur ausschließlich gegenüber Personen ausübe. Das heißt, ich kann zwar Leute folgen, entfolgen und blocken und so, aber ich kann natürlich auch Keywords filtern. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, Filtersouveränität auszuüben. Also man muss das jetzt nicht auf einzelne Leute unterbrechen. Also finde ich jetzt persönlich auch aus meiner Erfahrung. Es gibt auch Leute, die heute totalen Scheiß schreiben und morgen total interessante Sachen. Oder manchmal finde ich auch totalen Scheiß interessant genug, dass ich ihn zum Beispiel hier in diese Präsentation rein tue. Ich sage jetzt nicht, was ich meine. Ich sag's nicht. So, noch jemand?
Ja. Es gab ja mal irgendwann in Usenet-Zeiten, glaube ich, diese Idee, Trolle nicht zu füttern. Meiner Meinung nach skaliert es nicht. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen so sind, aber wenn ich mir so Shitstorms aus der Nähe betrachte oder so Dinge wie Mailinglisten-Kommunikation mit Teilnehmergruppen, die größer sind als 50 Leute, ungefähr, so einen Effekt zu beobachten, dass so man früher gesagt hat, Trolle nicht füttern, die aber angefangen haben, sich gegenseitig zu füttern. Was sehr interessante Effekte bringt, wo Filtern nicht hilft, also kann man machen, bringt aber, also das Feuer schwelt halt weiter. Dann aber nicht zu spielen auch schwierig ist, weil es ja dort nichts macht, also man ja dort durchspielen in der Diskussion, was erreichen könnte, vielleicht Leute zu überzeugen, an der Diskussion nicht teilzunehmen oder andere Sachen. Hast du dich damit irgendwie näher auseinandergesetzt? Und so die Frage, inwiefern so eine Realtime-Kommunikation, also dass man wirklich die Möglichkeit hat zu antworten und die Möglichkeit zu antworten innerhalb von Minutentakt so ein Ding eher befeuert, als wenn zum Beispiel die Leute auf Arbeit sind und erst nach 2 Stunden antworten können, da sich halt gar nicht so ein Potenzial für einen Shitstorm entwickeln kann zum Beispiel.
Also zum Letzten, wie Nicht-Echtzeit-Kommunikation funktioniert, habe ich völlig vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Zum Zweiten, Trolle nicht füttern. Ich habe jetzt absichtlich Trolle erstmal ausgeblendet hier, aber natürlich spielen Trolle und der Umgang mit Trollen eine ganz wesentliche Rolle im Netz. Meine Erfahrung ist, du hast recht, Trolle nicht füttern skaliert als Lösung nicht, Das heißt also, man hat dann immer noch diese Trolle am Arsch, man muss irgendwie trotzdem irgendwie damit umgehen. Dennoch bleibt das Diktum bestehen, Fülle nicht, Trolle nicht füttern, denn sie füttern macht es trotzdem immer noch schlimmer. Also es ist nicht mehr die Lösung, Trolle nicht füttern ist nicht mehr die Lösung für irgendetwas. Es ist aber weiterhin ein wichtiger und richtiger Ratschlag. Es passiert, also man kann nicht gewinnen, wenn man sich damit einlässt. Das ist einfach, also egal was man sagt, man macht es schlimmer. Eine Lösung habe ich aber auch nicht, also eine mitskalierende. Außer halt eben Filtersouveränität, die man in verschiedenen Themen mehr oder weniger gut organisieren kann. In Mailinglisten ist das schwieriger, glaube ich. Auf Twitter geht das, finde ich, ganz gut mittlerweile. Auf Facebook geht das sogar tatsächlich mittlerweile ganz gut. Und dann gibt es natürlich auch noch eben solche Kommentarsysteme, wie sie zum Beispiel Reddit oder so verwendet. Das habe ich mal auf diesen Artikel von Katrin Passig zu verweisen, die das sehr schön analysiert hat, welche technischen Vorgänge und Mechaniken hilfreich sind, um eine Diskussion moderierbar zu machen. Also ich glaube, dann muss man vielleicht auch einfach sagen, das technische Hilfsmittel E-Mail ist halt irgendwie ab einer bestimmten Skalierungsstufe an seine Grenzen so. Das ist einfach nicht mehr sinnvoll. Da muss man dann irgendwie was anderes finden. Ich bin auch in keiner Mailingliste. Nee. Kriegst auch meine E-Mail-Adresse nie raus. Ja, Tante?
Du stelltest gerade die, ich benutze dieses schmutzige Wort jetzt, Netzgemeinde, da als eine Avantgarde, die halt jetzt das durchspielen muss, was auf die gesamte Gesellschaft zukommt. Ist nicht eher Avantgarde, diese Avantgarde-Sicht auf sich selbst Teil des Problems? Denn das, was ich auch so in dieser Declaration of the Independence of Cyberspace kommunizierte, dass man sagte, ja hier, guck mal, wir sind halt weg von euch, man sieht sich selber als Avantgarde, wir sind halt alles die coolen Wissenschaftler, Künstler, die Kreativen. Das Netz ist aber jetzt halt an einem Punkt angekommen, wo wir eben nicht mehr diese Avantgarde sind, wo plötzlich nämlich eben nicht mehr nur noch die Aufgeklärten und alle auf einem intellektuellen Niveau befindlichen Leute, die auch dieselben Ideale teilen und auch denselben technischen Hintergrund vielleicht teilen, das ist halt nicht mehr da und deshalb crasht es halt an so vielen Stellen. Also ich glaube, dass diese Avantgarde-Sicht unter Umständen ein Problem sein kann. Also ich sehe das Internet in der Hinsicht nicht als Avantgarde, beziehungsweise finde den Begriff an der Stelle schon problematisch, weil er im Prinzip das Problem fortsetzt. Was sagst du dazu?
Ja, also um das mal so ein bisschen zu verorten, ich glaube, wir sind längst in diesem Bereich, wo an dieser Schnittstelle, wo tatsächlich die große Masse schon den einen Schritt schon voll reingemacht hat ins Internet. Insofern gebe ich dir tatsächlich recht. Also jedenfalls, das Internet zu nutzen, ist keine Avantgarde mehr. Das ist keine Frage. Wenn ich von Netzgemeinde rede, dann meine ich natürlich was ganz anderes als irgendwie deutsche Internetnutzer, ne? Sondern ich rede tatsächlich von Leuten, die nicht nur das Internet nutzen, sondern es als Gegenstand zum Diskurs haben. Also im Endeffekt ist die Netzgemeinde dadurch definiert, dass sie halt ständig über das Netz redet, über die Gefahren, die das Netz sozusagen die Gefahren, denen das Netz ausgeliefert ist, durch zum Beispiel Politik oder so etwas, ja, durch ACTA und hast du nicht gesehen. Also die Leute, die sich dafür interessieren, und das sind tatsächlich immer noch relativ wenige Leute, die aber dadurch ausgezeichnet sind, dass sie das Netz nicht einfach nur benutzen, sondern dass sie extrem eng damit verwoben sind und extrem eng damit kommunizieren. Und wenn ich von Avantgarde rede, meine ich jetzt nicht, das sind jetzt hier irgendwie total Intellektuelle und Künstler und coole Leute und so. Das meine ich jetzt nicht, diesen Avantgarde-Begriff meine ich nicht. Avantgarde einfach nur als, sag ich mal, Pioniere, als die Leute, die bestimmte Dinge zuerst tun, bevor es andere Dinge, Leute tun. Und dort sehe ich die Netzgemeinde tatsächlich immer noch, was halt die These impliziert, dass ich glaube, dass das Internet nicht nur einfach irgendwie etwas ist, was halt wie die meisten Leute das heutzutage machen, dass man mal irgendwie benutzt, sondern dass halt ein, genauso wie es mit uns getan hat, es wirklich aufsaugt und das Leben strukturiert und man halt sehr, sehr viel vernetzter ist als vorher. Dass das halt der Gesamtgesellschaft auch zustoßen wird. Das ist meine These, die kann man angreifen. Ich glaube, wir sehen aber durchaus, dass genau das passiert. Und ja, aber wie gesagt, da kann man auch anderer Meinung sein. Ja, und meinetwegen können wir ja aufhören, wenn nicht jemand noch irgendeine Frage hat. Schön.